The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen Deutschland. Mein Name ist Alev Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen frühlingshaften Tag. Heute ist Donnerstag, der 26. Februar.
Das Heizgesetz, das Gesetz von Robert Habeck, wird endgültig abgeschafft und wird Geschichte. Eine gute Nachricht.
Wenn Markus Söder sich mal ohne Wurstbrötchen bei Instagram zeigt, dann muss es wichtig sein. Der CSU-Chef und Ministerpräsident meldet sich aus der Dienstlimousine und verkündet also das Ende des Heizungsgesetzes.
Natürlich heißt das nicht das Ende von Klimaschutz, aber es gibt jetzt Anreize statt der grünen Bevormundungspolitik.
Diesem Ende der grünen Bevormundungspolitik wollen wir uns ein bisschen sachlicher nähern. Bei mir im Studio ist Christian Schlesiger, der Wirtschaftschef von The Pioneer. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Alef.
Christian, kaum ein Gesetz hat eine so wilde Karriere gemacht wie das berühmt-berüchtigte Heizungsgesetz. Von der Ampel ja ins Leben gerufen und von Anfang an ein Grund für viel Streit. Und jetzt aber offiziell beerdigt, heißt es, von Schwarz-Rot bzw. erneuert. Erklär uns, Christian, was ist neu an diesem Heizungsgesetz und was heißt das auch für Deutschlands Hausbesitzer?
Ja, Alef, das Wichtigste aus Sicht der Hausbesitzer, sie haben in Zukunft die Wahl. Sie können also eine Wärmepumpe einbauen oder eine Pelletheizung oder eben auch eine Ölheizung oder eine Gasheizung. Im Prinzip bleibt alles erlaubt. Die Union spricht hier von der Befriedung eines gesellschaftlichen Großkonflikts.
Ja, das denke ich mir, dass sie davon spricht. Und außerdem ist auch das sogenannte 65%-Ziel gefallen. Das wollte ja die SPD behalten. Was kannst du uns dazu eigentlich sagen?
Genau, das alte Heizungsgesetz, das hat ja noch die Ampel verabschiedet, also auch die SPD. Das hat in einem Paragraphen vorgeschrieben, dass eine neue Heizung so betrieben werden muss, dass mindestens 65% der bereitgestellten Wärme aus erneuerbaren Energien stammen. In den meisten Fällen lief das also auf den Einbau einer Wärmepumpe hinaus oder auch Pelletheizung. Es sei denn, das Haus war an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Diese 65%-Regel wird nun gestrichen. Deshalb kann sich ein Hausbesitzer, wenn er in den nächsten Jahren eine neue Heizung braucht, theoretisch auch für eine Gas- oder Ölheizung entscheiden.
Und vom ökologischen Aspekt, dass man weg will von fossilen Brennstoffen rund ums Heizen, davon ist nicht mehr so viel drin. Stimmt diese Kritik eigentlich?
Also der Klimaschutz bleibt weiterhin ein Element des geplanten Heizungsgesetzes, nur eben anders. Öl- und Gasheizung müssen nämlich ab 2029 einen zunehmenden Anteil CO2-neutraler Brennstoffe nutzen. Also zum Beispiel Biogas oder grünen Wasserstoff. Das fängt dann klein an mit einer Beimischung von 10%, soll aber dann sukzessive steigen. Die Koalition hat dafür auch einen schönen Namen gefunden, nämlich Biotreppe. Wie stark diese Beimischung ansteigen soll, ist noch nicht ganz klar. Dabei ist eben diese Frage auch sehr relevant, denn diese Bioquote, die macht den Betrieb etwa einer Gasheizung automatisch teurer. Am Ende kann es also sein, dass wir hier viel über Wahlfreiheit sprechen, aber der Hausbesitzer sich dann am Ende doch für eine Wärmepumpe entscheidet, wenn er mal alle Kosten in Ruhe durchkalkuliert hat.
Wie geht es jetzt weiter? Wann kommt dieses Gesetz und gibt es vorher noch Hindernisse?
Ja, die gibt es, denn das, was die Koalition gestern vorgestellt hat, sind zunächst nur Eckpunkte. Und die müssen jetzt erst nochmal schön geschliffen werden. Ziel ist, dass das Gesetz bis Juli im Bundestag verabschiedet wird. Aber es gibt eben noch viele offene Fragen. Zum Beispiel, wie denn die konkrete Förderung für klimafreundliche Heizung aussehen soll. Man konnte sich bislang nur auf das Wort auskömmlich einigen. Oder was ist denn, wenn ein Vermieter eine Gasheizung kauft und die Preise für die klimaneutralen Brennstoffe durch die Decke gehen? Was heißt das für die Mieter? Die Koalition schreibt in die Eckpunkte, es bedarf einer Regelung zum Schutz der Mieter vor überhöhten Nebenkosten. Aber das ist eben noch sehr abstrakt.
Das sehe ich ähnlich wie du, lieber Christian. Vielen Dank für deine Eindrücke.
Gerne. Danke dir, Alef.
Neben den inhaltlichen Änderungen macht auch hier mal wieder der Ton die Musik. Und dieser Ton ist höchst unangenehm. CDU-Fraktionschef Jens Spahn und Katharina Reiche, ihres Zeichens Bundeswirtschaftsministerin, haben beide das Ganze im selben Wortlaut verkündet. Ich zitiere beide: Das Habecksche Heizungsgesetz wird abgeschafft. Das Bundeswirtschaftsministerium ist sich nicht zu schade, auf Twitter vom Ende des Habeckschen Heizungsgesetzes zu schreiben. Das Bundeswirtschaftsministerium, ein Organ der Bundesregierung. keine Parteizentrale und auch kein Boulevardmedium. Was ist nur mit diesem politischen Personal los, fragt man sich. Ich verstehe ja, dass ein Habeck-Fetisch hilft, sich selbst mal wieder zu spüren, aber man kann, das ist ja das Schöne an der Demokratie, man kann politische Entscheidungen der Vorgängerregierung, die man für Fehler hält, korrigieren. Man kann einen Politikwechsel, einen Turnaround, man kann sogar eine bürgerlich-konservative Wende nicht nur ankündigen, sondern umsetzen. Warum aber muss man sich derart plump am Vorgänger abarbeiten? Warum auf die Personennamen gehen statt auf die Sachargumente? Derart populistisches Eindreschen auf den Vorgänger kennt man eigentlich vor allem, Sie kennen ihn, von Donald Trump. Es wäre schade, wenn die Konservativen hierzulande den konservativen Wert von Stil und Anstand verlieren. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Moritz Schularik, Ökonom und Präsident beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft, will ans Eingemachte. Im Interview sprechen wir über Kündigungsschutz für Beamte und Gutverdiener.
Wir haben jetzt keine konjunkturelle Krise kurzfristig, sondern wir haben eine strukturelle Transformation, die wir angehen müssen. Da steht uns sowas wie Kurzarbeit und Kündigungsschutz eher im Weg.
Außerdem, wir sprechen mit Carina Mössbauer, unsere Chefreporterin Politik. Sie ist mit in China, wo der Bundeskanzler den Präsidenten getroffen hat. Und Anne Schwedt analysiert die neuen Quartalszahlen des spannendsten Unternehmens im Silicon Valley, Nvidia. Nach nichts wird sich derzeit so sehr gesehnt wie nach Reformen. Reformen zu fordern gehört zum guten neuen Ton. Denn dass alles in Deutschland so bleibt, bei einem Wirtschaftswachstum von nahe Null, mit Fachkräftemangel, Innovationsmangel und einer heftigen Strukturkrise, vor allem in der Autoindustrie, das kann keiner wollen. Nur die Umsetzung in die Tat, die erfolgt in homöopathischen Dosen. Einer, der sich durchaus auch provokant laut Gedanken macht für klare Veränderungen, ist Moritz Schularik. Er ist Präsident beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft und für ihn ist der sehr starre Kündigungsschutz in Deutschland ein Problem. Nicht nur, aber auch im öffentlichen Dienst und bei Gutverdienern in der freien Wirtschaft. Innovation, so meint er, ist nur mit einem dynamischeren Arbeitsmarkt möglich. Um zu verstehen, was er meint, habe ich mit ihm gesprochen. Einen wunderschönen guten Morgen, Moritz Schularik.
Moin.
Herr Schularik, Sie haben es geschafft, den öffentlichen Dienst oder zumindest mal Teile davon gegen sich aufzubringen. Denn der brauche nicht den starren Kündigungsschutz, den er hierzulande tatsächlich hat. Fangen wir mal damit an. An wen denken Sie denn, wenn Sie von de facto Kündigungsschutz und Vorzugsbehandlung in dieser Branche sprechen?
Das stimmt, ich habe auch noch nie so viel Fanpost bekommen, so nennen wir das in Kiel.
Das
heißt, so viel Fanpost kriegt man normalerweise nur, wenn man irgendwie sich für Rentenreformen oder Rente mit 70 ausspricht. Die Reaktionen waren in der Tat etwas überraschend. Ich sortiere das mal so. Also wenn wir wirklich über große Arbeitsmarktreformen nachdenken und ich würde sagen in Deutschland, wann immer wir wirklich große Reformpakete gemacht haben, denken Sie an Hartz IV, dann müssen das Dinge sein, die auch sozusagen eine symbolische Kraft haben, die irgendwie über rein technische Absenkung von, was weiß ich, Einkommenssteuergrenzen, das versteht am Ende kein Mensch, aber das mit Hartz IV, das haben die Leute verstanden, dass dieses Arbeitslosengeld, die Bezugsdauer einfach gekappt ist und danach muss man sich umgucken. Und ich denke, wir brauchen so eine Reform, eine Änderung mit einer ähnlichen Symbol- und Signalwirkung auch im Arbeitsmarkt. Warum brauchen wir das? Weil wir vor einer Riesenaufgabe stehen, die Produktivität in diesem Land zu erhöhen. Es kommen mit KI so viele Dinge auf uns zu, wo wir einfach flexibel und schnell sein müssen. Und wenn dieses Land eins nicht ist, dann ist es flexibel und es ist auch nicht schnell, sondern es ist rigide und langsam. Und was das Ganze rigide und langsam macht, sind Institutionen wie der Kündigungsschutz, die in meinen Augen in der Industriegesellschaft der 60er, 70er Jahre mit großen Betrieben und Tarifverträgen und so weiter ihren Sinn hatten, aber nicht mehr in einer hochdynamischen Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und da stehen sie uns im Weg und da müssen wir ran. So.
Ja, ich glaube, der Meinung sind in der Tat nicht nur Sie, das sehen viele Unternehmer so, viele Führungskräfte so, auch sicherlich große Teile der Wirtschaft so.
Ja.
Aber lassen Sie uns mal bei dem öffentlichen Dienst bleiben und da reingehen. Hier haben wir ja tatsächlich besonders klare Regeln für den Kündigungsschutz. Also der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der gewährt Beschäftigten im Westen zum Beispiel ab 40 Jahren mit mindestens 15 Jahren beim Arbeitgeber tatsächlich einen Schutz vor ordentlicher Kündigung. Und gleichzeitig sagen diejenigen, die finden, es sollte so bleiben, dass es ja ein besonderes Dienstverhältnis sei, ein besonderes Treueverhältnis von Unbestechlichkeit ist da die Rede. Wo sehen Sie da den Punkt, wo Sie sagen, aber auch gerade dort könnte ein lockererer Kündigungsschutz helfen?
Wir müssen unterscheiden. Es gibt einen öffentlichen Dienst, da gibt es Angestellte, tarifvertragliche Angestellte und es gibt natürlich auch Beamtinnen und Beamte. Mhm. Und ich glaube, wenn wir mal mit den Beamtinnen und Beamten anfangen, ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass wir nicht bei Polizei und Feuerwehr und Bereichen, in denen wir wirklich darauf angewiesen sind, dass die Leute zum einen sehr, sehr staatstreu in dem Sinne sind und zum anderen auch einfach nicht streiken können und diese hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen. Aber ich würde sagen, wir sind in vielen Bereichen da auch wahrscheinlich ein bisschen zu großzügig geworden. Auch was weiß ich, wenn wir an die Lehrer und ich würde auch sogar die Universitätsprofessoren und andere nicht ausnehmen.
Was meinen Sie denn damit eigentlich? Mit wie sind zu großzügig geworden?
Ich wüsste keinen ganz guten Grund, warum in einer Welt, wie wir sie, wenn wir sie neu machen würden, warum wir zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer verbeamten würden. Mhm. Das haben ja einige Bundesländer auch nicht mehr gemacht, aber einige, die sich es leisten konnten, haben es weiter gemacht. Und dann gab es so einen Wettbewerb, dass dann halt die guten Lehrerinnen und Lehrer dahin gehen, wo es weiter verbeamtet wurde. Aber dann gibt es halt auch noch diese ganzen Angestellten im öffentlichen Dienst und die sind in den letzten Jahren auch nicht weniger geworden, die de facto, ich sag mal, leistungsunabhängig, einsatzunabhängig eine Beschäftigungsgarantie haben. Und auch im Übrigen, ja, ob sie sich jetzt besonders anstrengen oder nicht, einfach dadurch, dass sie lange dort sind, also über die Zeit immer mehr Geld bekommen. Mhm. Und das ist, denke ich, schon es ist weder anreizkompatibel, das würde sich kein Ökonom so ausdenken. Ich glaube, da sind wir viele uns auch einig. Unser öffentlicher Dienst funktioniert nicht mehr besonders gut.
Ja.
Wir sind in vielen Dingen zurückgefallen. Wir sind nicht digitalisiert. Wir setzen die KI nicht ein. Wir sind Weltmeister im Gründe finden, warum irgendwas nicht geht. Und irgendwer findet immer eine Regelung, warum irgendwas jetzt gerade kompliziert ist und nochmal bedacht werden muss. Und da erstickt sowas natürlich Veränderungsbereitschaft und auch Einsatzbereitschaft. Und auch da sind wir jetzt in einem Umfeld, denke ich, wo sich vieles ändern muss, wo der Staat wieder besser, dynamischer, digitaler sein muss. Und wenn ich dann irgendwie mir eine Führungskraft angucke, die weiß, dass sie, was weiß ich, eine Abteilung mit 30 Leuten hat, jetzt hat sie die Führungskraft die Option, will ich das jetzt radikal digitalisieren oder machen wir so weiter wie bisher? Und wenn die Person weiß, naja, ich werde die 30 Leute ja eh nicht los oder ich kann da nicht viel machen, dann sind natürlich auch die Anreize, entsprechend Kosten zu sparen, digitale Technologien einzusetzen, wesentlich geringer.
Lassen Sie uns da mal reingehen, weil ich glaube, das ist so vielen gar nicht so klar, welche Folgen dieser Kündigungsschutz hat. Wenn ich als Unternehmen in Deutschland nach einem gescheiterten Projekt, also im Bereich von Forschung und Innovation unterwegs bin und nach einem gescheiterten Projekt eine Gruppe von, ich sag mal, 20 Entwicklern über Jahre noch weiter beschäftigen muss, dann führt es dazu, dass ich mit einem solchen Projekt in Deutschland vielleicht nicht anfange. Und das ist das Problem daran, dass Innovationen nicht mehr angegangen werden.
Genau. Sie fangen nur noch mit Projekten an. Also nehmen wir, wir sind jetzt irgendwie ein großes Unternehmen, irgendwie Siemens oder wer auch immer, und haben jetzt eine Idee für ein innovatives Projekt. Das könnte funktionieren, könnte auch nicht funktionieren. In Deutschland, weil es eben so rigide ist, weil sie die Leute nicht mehr loswerden, beziehungsweise weil es so teuer ist, sie loszuwerden und so lange dauert, überlegen sie sich halt dreimal, ob sie so ein riskantes Projekt angehen. Und im Zweifelsfall machen sie dann halt in Deutschland nur die Projekte, bei denen sie wissen, na, das klappt mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Aber das sind dann halt auch nicht die bahnbrechenden, riskanten Sachen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war kurz vor Weihnachten noch in Shanghai in China und habe dort von ganz vielen deutschen Automobilherstellern gehört, dass mehr und mehr Forschung und Entwicklung nach China ausgelagert wird. Ich habe mich gefragt, wieso? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch, die Idee ist doch, dass wir die Forschung und Entwicklung machen und diese hochwertigen Tätigkeiten. Und dann sagen die, ja, die chinesischen Ingenieure sind auch nicht besser als die deutschen. Aber wenn ich ein neues Projekt habe und bei vielen dieser Sachen weiß ich nicht, ob es klappt, dann kann ich hier schnell Leute einstellen. Und wenn es nicht klappt, werde ich sie auch wieder los. Das heißt, die innovativen neuen Dinge, die mache ich lieber hier, weil ich, also hier heißt dann in Shanghai oder China, weil es dort schneller geht und einfacher ist. Und ein anderes, was übrigens auch genannt wurde, müssen wir mal auch drüber nachdenken, zumindest perspektivisch, ist, dass die natürlich sagen, wir kriegen auch hier Ingenieurdienstleistungen im Prinzip, die arbeiten, wir kriegen die auch im Drei-Schichten-Takt, sieben Tage die Woche. Und in Deutschland halt 5-Tage-Woche mit 8 Stunden. Das heißt, pro Stunde kriegen die deutschen Ingenieure vielleicht auch mehr hin und sind besser und innovativer. Aber wenn ich jetzt schnell sein muss, dann mache ich die Sachen in China, weil ich da in der gleichen Zeit dreimal so viel schaffe.
Was bedeutet das jetzt konkret? Also was wäre Ihr Vorschlag? Das eine haben wir schon besprochen. Da geht es in Richtung öffentlicher Dienst, wo ja nochmal besondere Regularien gelten. Ihr Vorschlag ging aber auch weiter. Das ist der vielleicht etwas vielleicht verträglichere Teil des Vorschlags, nämlich, dass wir auch über die Aufhebung des Kündigungsschutzes für sehr gut oder gut verdienende Arbeitnehmer nachdenken.
Also ich denke, das ist wahrscheinlich der am wenigsten kontroverse Teil solcher Vorschläge für Arbeitsmarktliberalisierung, ist zu sagen, wenn wir jetzt über wirkliche Spitzenkräfte sprechen, und da würde ich den öffentlichen Dienst im Übrigen dezidiert nicht ausnehmen, die mehr als, sagen wir mal, 100.000 Euro im Jahr verdienen, dann sind das Positionen, bei denen das Schutzbedürfnis, das ja hinter diesem Kündigungsschutz steht und auch sozusagen so eine Vorstellung von, sagen wir mal, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dem großen Konzern irgendwie mehr oder weniger machtlos gegenüberstehen und die man arbeitsrechtlich unter die Arme greifen will, da greift das meines Erachtens nicht. Und da sind auch Leute, die finden woanders einen Job und die können sich entsprechend dann auch neu orientieren. Fallen mir nicht viele Gründe ein, warum man bei diesen Leuten, und das sind dann natürlich auch die Softwareentwickler, die Ingenieure, die Leute, ja, die dann bei diesen hochinnovativen Sachen uns mehr Risiko und mehr Veränderungsbereitschaft bringen würden. Also ich denke, ein Blick über, sagen wir mal, den deutschen Michel-Horizont hinaus ist immer hilfreich. Und dann gucken wir mal Richtung Schweiz. Da gibt es zum Beispiel quasi keinen Kündigungsschutz und die Schweiz lebt sehr gut damit. Das ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den Arbeitsmarkt kommen, klar, wie der Hase läuft. Man findet auch jeweils immer schneller einen anderen Job, hat sozusagen diese Dynamik und es ist ganz normal, dass man auch mal irgendwie nach 2-3 Jahren den Arbeitsplatz wechselt. Und das ist etwas, was uns in Deutschland fehlt. Das andere Land, wo wir hingucken können, das liegt uns in Kiel sehr nahe, ist Dänemark. Die haben ein sogenanntes Flex-Security-System. Man sagt, wir wollen die Veränderung, wir wollen die Dynamik, wir wollen nicht diese Verkrustung. Die bieten dann aber im Gegenzug, wenn jemand den Job verliert, warum auch immer, ein sehr ordentliches, dem Deutschen in nichts nachstehendes Niveau an sozialer Abfederung an, mit dem Angebot, aber auch der Pflicht, dann wieder schnell in den neuesten Job zu kommen. Also wir haben gerade so ein bisschen von beiden Welten nicht gerade das Beste, sagen wir es mal so.
Was glauben Sie denn, wann, wenn nicht jetzt, wie stehen die Zeichen im Moment politisch für wie wahrscheinlich halten Sie, dass es da jetzt zumindest in diesem Bereich Reformen gibt? Und sind wir nicht an einem Punkt, wo man, wenn nicht den großen Wurf, dann doch zumindest in Einzelbereichen echte Reformen tatsächlich braucht?
Also dann hätten wir ein anderes Wahlergebnis gebraucht. Also die traditionelle Große Koalition ist immer eine Kompromisskoalition. Aber ich finde deshalb gerade so Ideen wie einfach mal die Leuten zu klagen, da ist ein Kündigungsschutz und der ist, gerade wenn es jetzt um die Anpassung an eine KI, an eine sich wirklich rasant wechselnde Welt geht, stehen uns auch Dinge wie Kurzarbeit. Das sind alles Instrumente, die im Geist 30, 40 Jahre alt sind. Wir haben jetzt keine konjunkturelle Krise kurzfristig, sondern wir haben eine strukturelle Transformation, die wir angehen müssen. Da steht uns sowas wie Kurzarbeit und Kündigungsschutz eher im Weg. Wenn wir da den Einstieg schaffen, glaube ich, haben wir zumindest ein Signal gesetzt. Deswegen, ich finde das, deswegen diskutieren wir ja auch so heiß drüber. Es ist irgendwie etwas, das emotional auch besetzt ist. Und genau diese, die Reaktion, glaube ich, müssen wir auch hervorrufen, dass wir uns der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst werden.
Und das haben wir beide in diesem Gespräch versucht zu tun. Vielen Dank, lieber Herr Schulerig, für dieses Gespräch. Danke Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen.
Wir wollen insgesamt die Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland fortsetzen. Wir müssen dafür etwas tun. Dafür braucht es zum Beispiel einen geregelten Zugang zu unseren Märkten.
So klingt ein ernster Kanzler in Peking. Es ist der Antrittsbesuch von Friedrich Merz im Reich der Mitte. China ist für Deutschland der wichtigste Handelspartner, aber er ist kein einfacher Partner. Für uns mitgereist ist unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer. Wir schalten zu ihr nach China. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Aleph.
Carina, was kannst du uns aus China berichten? Was stand bisher auf dem Programm?
Für Merz ist es der offizielle Antrittsbesuch hier in Peking. Er kannte zwar den Ministerpräsidenten des Landes bereits, die beiden hatten sich zum Beispiel mal in Südafrika bei G20 getroffen, allerdings noch nicht den Präsidenten Xi Jinping. Die beiden hatten bislang nur ein längeres Telefonat. Naja, und nun haben sie sich eben auch persönlich kennengelernt, unter anderem auch bei einem Dinner ausgetauscht. Insgesamt dauerte das Gespräch mehr als eine Stunde länger als ursprünglich eigentlich angesetzt. Und es hieß, dass es in angenehmer Atmosphäre stattgefunden hat. Obwohl auch unbequeme Themen auf den Tisch kamen, wie beispielsweise Taiwan, die Spannungen im Indo-Pazifik und auch die Ukraine. Denn da glaubt Deutschland, dass China wesentlich mehr machen könnte, um den Krieg zu beenden, als es bislang tut.
Aber auch das gehört zum Treffen mit Xi dazu. Es gab danach keine Pressekonferenz. Das spricht ja irgendwie auch für sich.
Da sprichst du einen ziemlich zentralen Punkt an, liebe Aleph. Denn genau das zeigt ja, dass wir es hier in China nicht nur mit einem Partner, sondern eben auch mit einem Systemrivalen zu tun haben. Nach allem, was ich aus Regierungskreisen hörte, hat die deutsche Regierung im Vorfeld durchaus darauf gedrungen oder zumindest angemerkt, dass sie sich eine Pressekonferenz sehr gut vorstellen könne. Allerdings, naja, so hieß es, wurde das von chinesischer Seite nicht forciert.
Okay, wie ist denn die Atmosphäre? Wie tritt Deutschland gegenüber China auf? Was siehst du?
Also das große Thema hier in den Gesprächen ist natürlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Auch weil das Handelsvolumen in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen ist. Allerdings ist Deutschland hier inzwischen klar in der Rolle des Juniorpartners. Heißt, es befindet sich in der deutlich ungünstigeren Ausgangslage. Einerseits, weil es gegenüber China inzwischen ein großes Handelsdefizit aufweist. Seit 2020 hat sich das sogar vervierfacht. Merz sprach hier in China auch davon, dass das, Zitat, eine sehr ungesunde Dynamik sei.
Danke, liebe Carina, für dieses Update.
Danke, liebe Grüße.
Weitere Nachrichten und Eindrücke von der China-Reise gibt es in schriftlicher Form in unserem Politik-Newsletter Hauptstadt, das Briefing. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben die Anleger mit großer Spannung die neuen Quartalszahlen von Nvidia erwartet, dem großen KI-Chip-Shooting-Star im Silicon Valley. Anne Schwedt ist unsere Frau in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Aleph.
Konnte Nvidia die Erwartungen der Anleger erfüllen oder gab es eher lange Gesichter?
Ja, Nvidia hat definitiv abgeliefert und zwar deutlich über den Erwartungen. Umsatz, Gewinn und vor allem der Ausblick für das laufende Quartal lagen klar über den Prognosen. Die Erlöse schossen insgesamt um 70% nach oben. Das Herzstück Data Center wuchs sogar um 75%. Trotzdem gab es nachbörslich kein Kursfeuerwerk, eher ein Durchatmen. Die Aktie war einfach im Vorfeld enorm heiß gelaufen. Vieles war einfach schon eingepreist. Was man aber sagen kann, Nvidia zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Chips ungebrochen ist und der Engpass, wenn überhaupt, eher beim Ausbau der Produktion und der Stromversorgung liegt.
Und dann gibt es noch einen Software-Player mit neuen Zahlen, nämlich Salesforce. Wie läuft es denn dort?
Ja, bei Salesforce sind die Zahlen an sich zwar stark, aber die Fantasie für die nächsten Jahre reicht der Börse nicht. Umsatz und Gewinn lagen klar über den Erwartungen. Das Wachstum hat mit 12% sogar auf den höchsten Wert seit 2 Jahren angezogen. Trotzdem fiel die Aktie nachbörslich deutlich um fast 5%. Der Knackpunkt ist nämlich der Ausblick. Für das neue Geschäftsjahr stellt Salesforce nur 10-11% Umsatzplus in Aussicht und liegt damit leicht unter den sehr hohen Hoffnungen vieler Anleger, die sich vom KI-Boom mehr Schub versprochen hatten. Zwar investiert der Konzern kräftig in zum Beispiel Agentforce, Slack-KI und Zukäufe wie Informatica, legt sogar auch ein neues Aktienrückkaufprogramm über 50 Milliarden Dollar auf, aber im aktuellen Klima reicht solides zweistelliges Wachstum bei Softwarewerten einfach nicht mehr aus, um die Kursverluste gleich wieder wettzumachen.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Überrascht und beruhigt hat mich, dass die Katastrophen nicht nur in Berlin passieren, auch in München kann es mal so richtig schief gehen.
Und jetzt stehe ich da in Berlin und bin da quasi verhaftet wegen ein bisschen Schnee und Eisregen. Ich mag einfach heim. Heim nach Bayern. Bei uns gibt es sowas nicht.
Das ist die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Karniba. Die saß vor einigen Wochen wegen Schneeregen am Berliner Flughafen fest. Ihr Flug war gecancelt worden. Und sie ist sich da noch sicher, im geordneten Bayern wäre so etwas nie passiert. Aber was Berlin kann, das kann München eben auch. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren am Münchner Flughafen rund 600 Menschen in 5 verschiedenen Flugzeugen über die gesamte Nacht eingeschlossen. Auch hier war der Schneeregen schuld. Zuerst gab es ein wetterbedingtes Startverbot und dann wurde den Passagieren auch noch das Nachtflugverbot zum Verhängnis. Auch die extra eingeholte Sondererlaubnis, bis 1 Uhr zu starten, die brachte nichts mehr. Die Maschinen blieben am Boden und die Passagiere, die blieben in den Maschinen. Der Weg vorwärts war also keine Option, der Weg zurück aber eben auch nicht. Am Terminal habe es keinen Platz mehr gegeben und Busse, die die Passagiere hätten dorthin zurückfahren können, ja, die kamen auch nicht. Zu spät nachts sei es gewesen und die Kommunikation mit den Bussen, die hat irgendwie auch nicht geklappt. So sagte es ein Sprecher des Flughafens in einem Statement 3 Tage später. Die Fluggäste waren sauer, aber wie ich finde, nicht sauer genug. Mich persönlich wundert an der ganzen Angelegenheit vor allem die Mentalität der Deutschen. In anderen Ländern wäre nach spätestens 2 Stunden gemeutert worden, statt sich brav den Autoritäten zu fügen. Wenn die bayerische Ministerin also meint, das hätte es so in ihrer Heimat nicht gegeben, dann muss ich sie korrigieren. So etwas hätte es in meiner Heimat nicht gegeben. 600 Türken in Flugzeugen eingesperrt, die hätten genau 10 Minuten gewartet, bis sie randaliert und sich zu Fuß den Weg zurück zum Terminal durch Schnee und Wind gebahnt hätten, Busse hin oder her. Und vielleicht würde uns auch hierzulande ein bisschen mehr Pragmatismus und ein bisschen weniger Regeltreue ganz gut tun. Wenn du immer alle Regeln befolgst, verpasst du den ganzen Spaß. Das soll Katharine Hepburn mal gesagt haben. Und nach Hause kommst du im Immobilitätsland Deutschland so auch nicht. Ich wünsche Ihnen jetzt einen geschmeidigen Start in diesen neuen Tag. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am Samstag wieder. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.